nehmen heute mit Teller von Sinnen. Siegersbogen. Ingo Appelt. Ralf Spitz. Und Bernhard Hoeker. Guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Hier ist Genial daneben. Freue mich sehr. Interessante Gäste heute, interessante Anzüge.
Lustige Rate, Team ist angetreten, wir können anfangen. Aluminiumanzüge.
Aber irgendwie passt das Hemd. Das Hemd passt irgendwie nicht dazu, die Was? Farbe. Passt das Hemd dazu?
Ich habe eben draußen auch gesagt, irgendwas stimmt nicht. Ich habe auch gesagt, es hätte eigentlich ein Stehkrägelchen. Würde besser zu dem kleinen Revier passen.
Sehe ich aber noch nuttiger aus.
Ja.
Ich glaube, zu dem Anzug würde überhaupt kein Hemd am besten passen.
Stimmt, ein T-Shirt hätte es vielleicht aufgelockert.
Ja. Und so ein Feinripp. Oder Akkupatz, verstehst du?
Und dann in Hamburg über den Kiez.
Das ist auch nicht schlecht.
Also bei mir stört der Kopf ein bisschen. Aber sonst
das ist
lustig. Wird lustig heute. Wiegand auch wieder da, Ralf Schmitz da. Und,
sehr gerne.
Ja. So.
Ich heiße Bernhard,
ich
weiß, Sie es vergessen haben.
Ich weiß. Bernhard hat mir vor der Sendung gesagt, er wird heute über sich hinauswachsen.
Ja. Ich werde aber sowas von.
Gut, da bin ich mal gespannt. Erste Frage jetzt mal gleich.
Ich wachse schon so, dass meine Kopfhaut aufreißt.
Wir haben eben darüber gesprochen, dass er einen Pickel da oben hat.
Das ist kein Pickel, er ist verletzt worden bei einem Perückenfeststecken von einer Maskenbildnerin. Er gab heute Nachmittag Jim Knopf.
Oh.
Wenn du dann, mach das doch noch mal kurz, wie du dich nur bewegen durftest heute.
Ja, wir haben die ganze Zeit so gestanden.
Für Switch.
Wir haben die ganze Zeit so gestanden und immer nur so.
Ach so, okay. Ah, gut.
Ja, aber ist doch völlig normal, ich kenne sie nicht anders.
Sehr gut.
Erste Frage, meine Damen und Herren, speziell heute für Jim Knopf. Ja? Alias Bernhard Hoeker. Man nennt ihn auch den Satan aus Bonn.
Ich werde sonst die goldene Frau Malzahn fragen. Die kann nämlich alle Fragen beantworten, seit sie ein Jahr im chinesischen Zoo gelegen hat und Gold geworden ist. Jetzt sind Sie dran.
Ich bin weg. Tschüss.
Ist so.
So, erste Frage kommt von Brigitte Krämer aus Rötz.
Ja.
Nee, ne?
Das liegt in Bayern. Rötz. Brigitte Krämer aus Rötz möchte wissen, was ist eine Jugendflamme?
Eine Jugendflamme.
Ja, was?
Ja, das ist, wenn du in der Jugend total verknallt warst, das ist deine Jugendflamme. Hallo? Ja,
könnte man
Nächste
meinen.
Frage.
Könnte man meinen.
Ja,
aber
das könnte man meinen.
Vollkommener...
Aber wenn das jetzt richtig gewesen wäre, dann hätte ich aber auch sehr...
Nein, dann gehe ich dann schnell zu einem Vulkan, Vulkanologie, natürlich. Ja. Sagst du es weiter?
Nein, Stahlverhüttung. Wenn der Hochofen in Gang gesetzt wird,
richtig.
Dann muss ja erstmal das Feuer entfacht werden.
Genau.
Und da spricht man im ersten Stadium von der Jugendflamme, die ist noch nicht ganz so heiß, 1200, 1230 Grad.
Okay. Mhm.
Später erst hat man die 2266.
Wie heißt die Flamme?
Jugendflamme.
Nein, die andere Flamme, die nächste.
Pubertät.
Die Pubertätsflamme.
Zum Schluss ist die Oma-Flamme.
Gibt's noch
die Oma-Flamme.
Geisen, der, ja.
Die Oma-Flamme.
Genau, ist richtig, oder?
Nee.
Ich bin in einem Gaskocher, in einem Gasbrenner, in einem Gasofen.
Ja, da kommt
da brennt ja immer so eine kleine Flamme vorab.
Standby-Flamme.
Ja, Standby. Dann ziehe ich meine Antwort zurück.
Nee. Das war nur so unterstützt.
Ach so, ja, genau. Und deshalb, und die nennt man auch die Jugendflamme.
Ja. Nee. Vielleicht hat es ja was mit Flammkuchen zu tun. Vielleicht nennt ja der Bäcker, der Hersteller von Flammkuchen, eine elsässische Spezialität, glaube ich, eine Jugendflamme, vielleicht ist das ein bestimmter Teig, der erstmal aufgehen muss und in einem Stadium, wo der noch nicht benutzbar ist, nennt vielleicht der Elsässer den Teig Jugendflamme.
Weil der Teig noch Pickel hat.
Also ich bin bei der Kosmetik. Zwei junge Leute lassen sich ja gerne mal so Brandings machen.
Was lassen die machen?
So Brandings. Das heißt, da kommt einer mit einem Flammenwerfer
und
macht den jungen Leuten Muster auf dem Rücken.
Geil.
Und was, wenn das so junge Leute sind, nennt man das eine Jugendflamme.
Nicht schlecht.
Ich bin in der Psychologie. In der Psychologie. In der Gehirnforschung.
Alles klar.
Also bin ich in der Neurologie. Und zwar, ich bin immer durchaus noch in der Pubertät.
Sie sind noch in der Pubertät?
Ja, jetzt hier.
Ja, weil damit bin ich weiter als Sie und ich bin jünger. Das ist, wenn der Körper die Hormone umstellt und das erste Mal...
Wenn es durchbrennt, meinst du?
Der Körper, die Flamme der Jugend spürt
drüber.
Und weiß, hinter der Tür, die der Vater mit seiner ganzen Kraft versucht zu schützen, liegt die Welt.
Ach so, die Welt. Ich dachte, da liegt was an.
Ich habe drei Ideen.
Bitte gerne.
Pass auf, vielleicht, bevor ihr mit seinen 500.000 Ideen kommt, vielleicht könnte es ja auch die Jugendflamme beim Brand legen oder so.
Vielleicht sollte Herr Wiegert doch.
Ach, schade. Erstmal Jugendstil. Da gibt es natürlich Ornamente.
Zweite Idee?
Die Zeitschrift Jugend, nach der Jugendstil benannt ist.
Dritte Idee?
Winfried Jugend. Physiker, nein, 19. Einfach, Jahrhundert.
Das ist einfach ein Nachwuchswettbewerb für Niki Lauda. Das ist die sogenannte Jugendflamme.
Ja. Ist so ein, ich weiß, ja, den hast du früher immer imitiert, das
den
weiß ich.
Den hast du früher immer gerne da, so mit der abgeknallten
Ohren. Ja, genau.
So, ja, und die Kappe und so, das ist sehr schön. Ja.
Ich bin beim Heißluftballon, der wird ja gerne mit so einem Flammenmeer, wird er ja gerne, fliegt er hier rum, um das zu erhitzen. Und die Jugendflamme ist vielleicht eine Flamme davon. Es ist die in der Mitte, die zum ersten Mal dabei ist, der wird noch erklärt, wo muss sie hinbrennen, welche Farbe soll sie haben. Die leuchtet gerne mal grün, weil sie nicht weiß, dass sie eigentlich rot oder blau sein soll. Deshalb ist es die Jugendflamme.
Und ich habe ja extra bei der Frage, habe ich ja Herrn Horecker am Anfang direkt auch angesprochen. Ja. Nicht? Das hat ja einen Sinn, Jugendflamme.
Das hat was mit was ganz Kleinem zu tun.
Mhm. Was ist denn mit dem Lebenslicht?
Brennende Zwerge.
Kennen Sie das, wenn Sie...
Vielleicht gibt es ja...
Mit Gartenzwergen.
Vielleicht, was? Ja, vielleicht gibt es ja da in Thüringen, im Erzgebirge, werden vielleicht so kleine brennende Zwerge hergestellt.
Warum denn?
Ja, Jugend... Ja,
ja, aber die halten ja
so
nicht
Räucher. Es gibt so diese Räucherzwerge.
Diese Räucherstäbchen.
Diese Räucherzwerge gibt es, ne? Da stellt man so einen Räucherkegel rein, manche brennen halt ganz...
Schade.
Aber es hat was mit dem Feuer zu tun, mit dem wirklichen Feuer.
Wie wär's denn?
Das habe ich festgestellt. Sie müssen jetzt ja oder nein sagen. Können Sie sich nicht vordrücken?
Im Prinzip ja.
Was ist denn mit dem Lebenslicht? Prinzip du das ja, kennt ja jeder an 10. Geburtstag erinnern, das sind 10 Kerzen. Und in der Mitte ist so eine etwas dickere Kerze. Das ist das Lebenslicht.
Ach,
das kenne ich nicht.
Nein?
Nein?
Doch. Also bei uns, Oldenburg, Norddeutschland, du auch, ne?
Was sagt ihr denn? War das ein Hinweis von dem alten Mann, dass er sagte, er hätte Herrn Horecker gezielt angesprochen?
Weil er so klein ist. Wir haben was mit Neugeborenen. Lass mich mal ausreden.
Wir können auch gerne beide reden.
Und zwar früher, Im Mittelalter hatten die ja noch nicht die... Wir sind bei einer
Das ist nicht die Bonner Runde hier, meine Damen und Herren. Oder Berliner Runde.
Ja, gibt es da tatsächlich einen Hintergrund, dass Sie Herrn Horecker hier...
Natürlich.
Weil Herr Horecker Zwillingsmädchen hat?
Der hat Kinder.
Das hat also mit Kindern zu tun.
Richtig. Ja, Horecker hat... Und bei der Geburt früher im Mittelalter gab es ja noch dieses gleißende Licht, was man im Kreis also hatte. Da haben die mit einer Kerzenflamme quasi in die Röhre geleuchtet und geguckt. Ich kann das Plötzchen schon sehen. Und... Ich kann sein Köpfchen
aufsehen. Hat es etwas mit Geburten, mit Gynäkologie zu tun, mit Kindern?
Mit Kindern?
Ja, also mit Ultraschall eventuell.
Hat das was damit zu tun, dass Herr Horecker oben wenig, also ich meine wenig bis gar kein... Also
ich habe auch noch andere Eigenschaften, außer keine Haare.
Wie wär's denn die Jugendflamme? Lass mich doch nur kurz einwerfen und dann bist du sofort wieder dran. Dass es in der Tat mit den wenigen Haar zu tun hat.
Nein.
Und Flamme hat... Nee, sagen Sie nicht auch noch nein, wo ich gerade so schön dran war. Weil ich dachte, vielleicht Flamme wäre eine Weiterentwicklung von Flaum.
Ach so.
Flaum, Jugendflaum.
Das neuer Ansatz.
Jetzt.
Belgische Pfadfinder.
Was?
Der Jugendflamme.
Das andere ist als der Altersballone.
Ich glaube,
in der Flamme gibt es verschiedene Flammen. Es gibt einen blauen Anteil, einen grünen Anteil, einen gelben, einen roten Anteil. Vielleicht ist die Jugendflamme ein Teil von dieser Flamme. Verstehst du? Also der
gelbe. Wieso dein Höckerchen?
So, ich sag's
weil
euch
der
jetzt.
Oben kahl ist.
Ich sag's euch, ihr werdet es nicht rausfinden.
Was mit Heavy Metal Konzert zu tun?
Beim ersten Satz. Die Jugendflamme, Herr Horecker, ist das Seepferdchen für junge Feuerwehrleute.
Nein!
Ich sag's deswegen, wenn Sie es nicht wissen, weil Holger ja gerade erst sein Seepferdchen gemacht
hat. Hallo, gerade erst ist gut.
Ja.
Ich hatte das schon ein Jahr.
Vor ein paar Jahren, ja. Also, die Jugendflamme ist ein Abzeichen, dass der Feuerwehrnachwuchs nach erfolgreich abgelegten Prüfungen erhält. Es gibt drei Schwierigkeitsgrade für junge Feuerwehrleute zwischen 10 und 18 Jahren. Auf dem Abzeichen sieht man dreifarbige Flammen und die Aufschrift Jugendfeuerwehr, daher Jugendflamme. Flamme. Brigitte Krämer aus Rötz, 500 Euro. Ich gratuliere Ihnen. Meine Damen und Herren, jetzt gehen wir nach Nienburg. Es liegt in Niedersachsen, dort wohnt Steve Henke, den ich jetzt recht herzlich zu Hause begrüße, in Nienburg, auf seinem Sofa.
Herr Balder.
Nein, Herr Henke. Steve Henke. Und Steve Henke aus Nienburg möchte wissen, warum kreist über der Kieler Bucht jede Woche ein Flugzeug, das einen langen, wurstförmigen Sack hinter sich herzieht?
Der fängt Vögel.
Ja. Das ist doch normal. Kleine Information, der wurstförmige Sack ist circa 4,5 Meter lang.
Ja.
Das Flugzeug, entweder eine Propellermaschine oder ein Learjet, ja, fliegt in einer Höhe von 400 bis 600 Metern über der Kieler Bucht.
Das ist Kondomwerbung. Ja, ich weiß nicht genau.
Der fängt Vögel, das ist die sogenannte Vogelwurst.
Nein, aber wir wissen ja, dass Flugzeuge Wetter manipulieren können. Ne?
Also ja, manipulieren. Man macht schönes Wetter mit dem Ding, da werden die Wolken einfach in diesem Sack eingefangen, wie in einer Aalreuse und nach Flensburg transportiert.
Da ist etwas drin, wenn das Wetter schlecht ist, ist da etwas drin und die können das Wetter wieder schön machen.
Ich bin wieder beim Kondom.
Weiß ich nicht, Sonnenschein. Ah,
Silber Judith ist doch bitte immer.
Hat Toni Marshall schon gesungen. Genau. Ich fange für euch den Sonnenschein in einem wurstförmigen Sack.
Ja.
Ich
glaube.
Ja. So, also jetzt hier.
Ist das Flugzeug vielleicht auf der Flucht?
Vor wem?
Vor dem Sack. Sack. Ja.
Sackjagdflugzeug.
Das war eine gute Idee.
Ich sage nochmal am Anfang, es ist nur einmal die Woche, ne?
Einmal die Woche.
Über der Kieler Bucht.
Jede Woche.
Immer sonntags. Jede Woche. Religiös.
Oh, das ist gut.
Ich gucke gerade mal, ob das einmal die Woche ist. Bei mir steht, warum kreist du über der Kieler jede Woche ein Flugzeug? Ich nehme an.
Jede Woche. Und das ist jetzt die Frage, täglich oder nur einmal?
Sie wissen es gar nicht. Einmal in der
Woche. Einmal in der Woche.
Ich glaube, es handelt sich dabei um ein Experiment, eine Messung. Man misst entweder Luftschadstoffe oder der Anteil bestimmter Insekten, die in 400 Meter Höhe fliegen. Vielleicht ist es auch einfach nur so, dass jemand seinen Drachen verloren hat, der am Wochenende vom Winde verweht dort oben.
Na klar, und dann leitet man sich ein Flugzeug und lässt es wieder ein.
Und dann fangen die das wieder ein.
So macht man das normalerweise.
Oder das ist ein alter Schleppnetzfischer, der ein Flugzeug geerbt hat. Und er kann es...
Also eine ganz kleine Information, seit wann das ist. Ganz kurz, so seit wann, hat es ein bestimmtes Datum, wann es anfing? Nein, ne?
1812.
Nein, das ist wahrscheinlich...
Ich hab mal gesehen, es wird Luft verkauft. Das heißt, der fängt oben die 400 Meter hohe Luft, ja, die fängt er ein. Der hat wirklich, es gibt Leute, man kann Luft kaufen in so vakuumierten Glasdingern. Man kann wirklich Luft kaufen.
Ja, aber der geht ja raus, wenn er landet. Ne? Wenn er
der geht nein, raus, der geht vorher raus. Nein, der macht Knoten
raus. Der macht Knoten noch rein.
Der macht so einen Hund da draus.
Ist das ein Seezeichen?
Ja, sagen?
Ich hab's vergessen.
Moment. Ein Seezeichen. Männer. Es gibt ja Feuerschiffe, es gibt Leuchttürme, es gibt Bojen. Vielleicht handelt es sich um ein ganz besonderes Seezeichen, das nur vonnöten ist, wenn ein ganz besonderes Schiff eben einmal in der Woche den Kieler Hafen anläuft. Zum Beispiel ein großer, wie sieht das aus, wie eine Wurst, oder?
Ja. 400 Meter.
Ein Wurstkühlschiff.
Und da muss aufsteigen mit so einer Wurst hinten dran.
Das siehst damit, du gar nicht. Damit die Einfahrt zur Kieler Förde erkennbar ist.
Sonst kennen die das nicht.
Ja, weiß ich nicht.
Wurstschiffe erkennen ja sowas.
Ja, vielleicht ist das billiger als einen Leuchtturm neu zu bauen, zum Beispiel.
Sag mal, bist du schon mal mit der Wurst in die Kieler Bucht gefahren? Ja, aber immer in der Kieler Bucht.
Ist das vielleicht der Weihnachtsmann?
Ja. Richtige Frage, richtige Antwort, nächste Frage.
Der jede fliegt, Woche.
Und des, ja, deshalb fliegt
nee, 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 das Knecht Ruprecht wegen dem Sack. Ja.
Nee, Knecht Ruprecht hat eine Keule. Der
Scheiße, hast mir einen Gag versaut, verdammt.
Ist das vielleicht vom Ministerium für Gesundheit eine Aktion für die Matrosen, Kondomwerbung?
Für die Matrosen?
Hast du schon gesagt, Entschuldigung.
Ich wollte dann nicht drauf rumreiten, aber er hat auch Glück.
Aber warum nur bei Kieler Bucht?
Warum in der Kieler Bucht?
Ja, aber sind die nur an der Kieler Bucht?
Wollt ihr noch eine zweite Information haben?
Ja, sehr gerne. Ja.
Die bringen uns bestimmt auch nichts, aber rücken Sie ruhig raus damit.
Könnte schon sein. Dieser wurstförmige Sack wird im Abstand von 1000 bis 2500 Meter hinter dem Flugzeug hergezogen.
Ah, sonst ist Unfall.
Im Wasser. Ja,
verstehe.
Das wird durchs Wasser gezogen.
Also
das Ding.
Zwischen 1 und 2,5 Kilometern hinter dem Flugzeug hängt der Sack.
Oh, warum?
Der fliegt von alleine, der Sack?
Nein, der fliegt nicht von alleine.
Der wird aber hochgezogen.
Also, prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder etwas
oder.
Herr Balder.
Also man kann natürlich...
Es gibt entweder...
Lass mal das Hörköchen jetzt.
Ja, also entweder man möchte etwas, was da oben ist, in den Sack hineinbekommen. Oder aber, und die Idee gefällt mir zunehmend gut, man möchte etwas herausholen.
Wieder noch.
Vielleicht hat es aber
man
auch...
Man will dessen Sackmaterial testen.
Ja, Segel! Segel für Segelschiffe!
Ja, wir haben es!
Ja, gibt die Antwort.
Es werden Siegel für Sackratten getestet.
Jetzt nein!
Das wollen wir gar nicht.
Was denn dann?
Deutsche Versuchsanstalt für Segeltuch.
Materialforschung.
Nein.
Ach so.
Für Segel, Ballonflug, Raumfahrt und Tiefseebohrung.
Nein.
Aber es wird das getestet.
Diese Luft.
Nein, das ist ja ganz einfach.
Luft. Also getestet würde ich, ja, kann man auch so bezeichnen.
Natürlich. Also je tiefer der Sack hängt, umso schwerer ist die Luft.
Das kennen wir aus dem täglichen Leben.
Ja, das ist, ich meine, das ist ein Segeltuch, das geht tatsächlich natürlich, je nach Luftzusammensetzung verändert sich natürlich die Porendichte bei dem, bei dem Stoff. Und das heißt, er wird dann immer schwer. Also je nach, man kann also einem Sack testen,
wie dicht die Luft
ist. Er sagte gerade irgendwie so was in der Richtung testen so ungefähr. Also ja, vielleicht ist es nicht testen, sondern proben.
Es gibt.
Die proben etwas.
Es gibt. Experimente.
Ralf, die Ruhe.
Experimente würde ich nicht sagen, aber Proben kann man das schon nennen, ja.
So, die proben etwas. Proben die den Ernstfall?
Ja.
Und zwar in einer eventuellen Kriegssituation?
Ja. Okay.
Lassen die vielleicht Zettel ab? So,
Worauf steht, hier bin ich, oder?
Ja, genau. Es gibt so eine komische.
Heute Krieg.
Ist das so eine Luftbrückensituation, die proben?
Nein.
Aber sind da Lebensmittel in dem Sack?
Luftabwehr. Luftabwehr wird geprobt. Das war also so wie.
Ach, Radar, die Dinge wird drauf Radar, geschossen!
Radar,
da
wird
drauf geschossen
Radar,
von der Marine!
Die Marine schießt
da
drauf!
Was?
Die Maschine riecht. Verdammt nochmal! Bumm, pack, paff!
Das ist so wie.
Wie wär's
das
denn,
sind,
weil
das
der
ist eine militärische
so
Übung! Er sagt jetzt ja! Er sagt jetzt ja!
Nicht die Marine.
Die Luftabwehr. Die Küstenwache.
Die Marine ist in dem Sack drin.
Luft.
Hab ich doch schon gesagt.
Napalm?
Es geht nur um das Ziel.
Der Sack selber wird
geschossen. Geht es darum, dass Radar so einen kleinen Gegenstand erkennt?
Da ist Silber oder sowas drin und dann wird gezählt, ob die das treffen. Das ist so eine Cruise-Missiles-Test, automatische Annäherung.
Die wollen also ablenken. Die wollen diese
militärische Übung!
Also ich lasse es so gelten.
Ja!
Wir haben es
Also. Der Luftraum, in dem dieses Flugzeug jede Woche unterwegs ist, ist militärisches Sperrgebiet. Die Bundeswehr trainiert dort den Abschuss von Flugzeugen mit Panzergeschossen und Maschinengewehren. In dem wurstförmigen, nur mit Luft gefüllten Sack befindet sich ein kleiner Computer, der anzeigt, ob ein Schuss getroffen hat oder daneben gegangen ist. Der kann sogar anzeigen, wie weit der Schuss daneben gegangen ist. Und einmal in der Woche findet dieses Training statt und deswegen fliegt dieses Flugzeug mit diesem Sack natürlich in großer Entfernung.
Aber jetzt habe ich auch mal eine Frage, weil Computer sind ja auch teuer. Hat dieser Sack einen Fallschirm? Weil wenn das Flugzeug erst landet und anderthalb Kilometer später fällt doch dann der Sack, paff, auf den Boden und Computer am Arsch.
Was halten Sie denn von der Idee, dass der Sack, wenn das Flugzeug startet, hinten dran ist und dann erst das Seil aufgerollt wird?
Das heißt, danach ist dann der Sack am Flugzeug dran und die können beide landen.
Die können es rein.
Ja, klar, ich wollte es ja nur wissen. Ich wollte es ja nur verstehen.
Die können das Seil rauslassen, wenn das Flugzeug oben ist und auch wieder reinziehen.
Ach so, jetzt habe ich. Siehst du, ich hatte immer den Vorsprung, dass erst das Flugzeug startet und dann so anderthalb Minuten. Bevor sich das Seil erstmal spannt.
Aber ist das nicht scheiße?
Aber das macht Sinn.
Also, so ist es. Und ihr habt es dann doch rausgekriegt. Ja, Steve Henke, es tut mir wahnsinnig leid, aber richtig beantwortet. Meine Damen und Herren, wenn Sie Fragen zu Hause haben, die so irgendwo rumliegen, und Sie wissen nicht, wohin damit. Her zu uns. Geniale Leben 50616, unsere Postanschrift 01378 1120, unsere Telefonnummer, wenn Sie einfach nur anrufen möchten. Oder wenn Sie eine E-Mail schicken möchten, fragen@genialdaneben.de. Sie können allerdings auch herkommen zu uns ins Studio in die Weltstadt Hürth, Karlscheuren, in der Nähe von Köln. Wie zum Beispiel Susanne Jakobs. Die kommt aus Köln, die hat es nicht weit. Heute Abend ist sie hier. Susanne, wo sind Sie? Wo? Dort. Herzlich willkommen. So, Susanne, ich stelle jetzt Ihre Frage und bin sehr gespannt. Es geht um 500 Euro Bar auf die Hand. Susanne möchte wissen, was ist eine Spaltlampe?
Ach, nö.
Eine Spaltlampe, das ist spezielles Licht, das dazu führt, dass zum Beispiel symbiotisch lebende Bakterien oder Flechten sich aufteilen in die einzelnen Bestandteile. UV-Strahlung, besonders starke UV-Strahlung.
Finde ich gut.
Ich nicht.
Hat es was mit der Spalttablette zu tun? Es gibt ja eine Tablette.
Und wenn du morgens einen Kopf hast, ich hab heute wieder eine Spaltlampe.
Ja, genau. Genau. Spaltlampe. Also der hat vielleicht Spaltlampe, da wird so von, die Spaltlampe wirft unten das Bild einer Spalttablette auf den Boden. Da muss der die Spalttablette herstellt, genau in dieser Form die Spalttablette aufbauen.
Wir sind im Prinzip wieder bei so einer Art Grubenlicht in der Gynäkologie. Richtig.
Da sind wir, glaube ich, nicht.
Aber Gletscherspalten, nehmen wir Gletscherspalten.
Jetzt kriege ich Phantomschmerzen.
Gletscherspalte, das geht schon.
Gletscherspalte.
Und zwar ein keilförmiger Lichtstrahl.
In der Gynäkologie.
Ja, die ist schon gut. Ja, aber
das ist eine Sau, der Appel.
Gletscherspalte, man braucht einen keilförmigen Lichtstrahl.
Ja.
Also einen Punktstrahl, der nach oben hin sich verbreitert. Gibt es sowas?
Nee. Wie wäre es denn, wenn wir von Insekten oder schimmelverseuchten Häusern wären und jemand, ein Fachmann, eine spezielle Lampe hat, um in kleine Spalte, heißt es Spalte? Spälte? Spalten? Um in kleine Spalten reinzuleuchten, um zu sehen, ob da Schimmelbefall ist, ob da Insekten sind.
Ja, schöne Idee.
Die Spaltlampe kommt aus der Physik. Man benutzt.
Aus woher?
Physik. Man benutzt sie, um dabei die Lichtbrechung am Spalt oder sogar am Doppelspalt zu messen, wo sich das Licht, also die Wellen des Lichtes, ja in die verschiedenen Spektralfarben aufteilen. Und man kann dann anhand der Lichtverbrennung erkennen, welches Gas zum Beispiel verbrannt worden ist. Ja, weil wenn man.
Das ist Unsinn.
Nein, wenn man einen Lichtstrahl durch einen Doppelspalt schickt, dann gibt es bestimmte Stellen, wo sich die Lichtfrequenzen gegenseitig auslöschen und anhand der Stellen, die ausgelöscht werden, kann man sagen, ja, genau. Nun, wir wissen auch schon aus der Weltraumforschung, haben wir gesehen, dass genau dort, wo wir uns fragen, natürlich der Doppelspalt.
Sie können jetzt umschalten.
Noch jemand eine Idee?
Ist eine Spaltlampe vielleicht eine Lampe, die man sowohl elektrisch wie auch mit Batterien betreiben kann?
Das sind zwei Wege lang.
Nein!
Spaltlampe.
Die Spaltlampe ist eine Nachttischlampe, die so hell ist, dass wenn die Ehefrau sie noch anhat, um die Bunte zu lesen, der Ehemann auch genug Licht hat, um nicht einzuschlafen. Das und das spaltet die Ehe.
Ja, sehr schön.
Wo braucht man denn sonst Spalt?
Nee, also sehr interessant, was ihr so alles erzählt.
Aber Sinne der Chemie.
Holz, Forstwirtschaft.
Was gibt es denn noch für Lampen? Es gibt ja eine
Lampen. Ja, Forstwirtschaft. Also da wird Holz aufgespalten zum Beispiel.
Oder im Laser, ein Art Laser vielleicht.
Ja, so ein Laser für Holz. Ja, das riecht nach Verbrennung.
Ja, finde ich auch.
Wie findet ihr denn Medizin? Es gibt ja Gaumenspalten.
Ja.
Zum Beispiel, also vielleicht bei der Gaumenspalte, dass es eine bestimmte Lampe ist, die das Zusammenwachsen der Platte oder des Gewebes fördert.
Fördert.
Oder man kann das damit feststellen, so eine kleine Spaltlampe, die hält man im Mund und dann sieht man an einem bestimmten Licht, sieht man, ob der Gaumen gespalten
ist
oder nicht.
Finde ich auch gut. Ne?
Was wird da
oder es ist bei der OP. Es ist bei der OP. Man schneidet den Bauchraum auf oder was auch immer und dann wird das getrennt.
Das ist kein Spalt. Das ist ein
Loch.
Schlimm.
Ziemlich offen.
Das ist eine Beleuchtung. Medizin ist aber richtig.
Spalt. Medizin ist richtig.
So, dann sind wir in der Augenheilkunde. Tut mir leid, die Show ist zu Ende für Sie. Die Spaltlampe ist eine ganz bestimmte Lampe, die man benutzt, um Augenmessungen vorzunehmen, weil der Lichtstrahl ganz genau ist. Da kann man irgendwie dann irgendwie den einen Teil des Auges reinleuchten und gucken, wo es auf der anderen Seite rauskommt. Also, oder man kann reingucken und drehen und dann...
Ich muss es gelten lassen.
Ja!
Bisschen zu komplex erklärt, sondern sich viel einfacher. Jeder, der schon mal beim Augenarzt war, der kennt das. Man muss den Kopf in so eine Apparatur legen, das weiß man ja. Und der Arzt schaut von der einen Seite durch ein Mikroskop ins Auge. Das geht nur mit einem speziellen Lichtstrahl, den eine Lampe im Gerät seitlich auf das Auge wirft. So kann der Arzt sofort erkennen, ob das Auge entzündet oder verletzt ist. Und weil dieser Lichtstrahl klein und schmal ist, wie ein Spalt, heißt diese Apparatur, diese gesamte Apparatur Spaltlampe. Muss ich leider gelten lassen, Susanne. Es tut mir wahnsinnig leid.
Wir haben nichts gesagt. Wir hätten Ihnen das Geld sehr gegönnt. Ja.
Susanne, ich nehme an, auch wenn Sie sitzen, die sind größer, Sie können ihn nachher verhauen.
Wir helfen auch nicht.
Ich habe einen eigenen Ausgang dafür.
Ist wahr. Ja, wir haben diese Katzenklappe da jetzt. Katzenklappe. Nee, Schluss jetzt.
Der ist gut, ne?
Ja. Jetzt möchte ich gerne noch mal Ralf Schmitz von seiner 23 Jahre alten Katze erzählen. Machen doch mal einmal, wie die im Raum steht.
Wie die im Raum steht?
Ja, Ralf Schmitz hat eine 23 Jahre alte Katze.
Das stimmt wirklich. Meine Katze ist wirklich taub, Alzheimer, volle Programm. Ja. Wirklich wahr. Das stimmt
wirklich. Wie heißt die Katze?
Die steht mitten im Raum und brüllt, weil sie selbst nichts hört. Wirklich wahr. Denn die denkt, keiner ist da. Weil Ich glaube, die denkt, sie war im vorigen Leben eine Robbe. Ich habe keine Ahnung. Ich war mit ihr schon beim Arzt. Und habe gesagt, hat die Schmerzen? Ich dachte, die hat Schmerzen. Der Arzt dreht sich so weg von ihr und sagt, wirklich, wirklich, die ist krank, wirklich. Das stimmt. Wirklich wahr.
Ja, also, mach jetzt nicht zu viel, das kommt nämlich auch in seinem Bühnenprogramm vor.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Gehen Sie rein, gucken Sie sich das Programm an, wie heißt das?
Ja, hab vergessen, verschmitzt.
Ja, die Katze, wunderbar, 23 Jahre.
Oh, oh.
oh, oh. Das stimmt wirklich. Und wenn man die dann anguckt, macht die, oh, mau, dann denkt die, ach, da ist doch noch jemand. Die ist total durchgeknallt. Und die kotzt auch.
Das wundert mich nicht. Wundert mich nicht.
Und die ist alt, da kommt ein bisschen mehr mit. Das ist ganz furchtbar.
Natürlich.
Und die heißt Minka, um auf ihre Frage nochmal.
Minka heißt sie.
Minka.
Schön.
Minka.
Was war denn die Frage überhaupt? Ach, die kommt jetzt.
Die kommt jetzt. Ja. Jetzt kommt sie. Jetzt kommt sie. Schöne Frage, meine Damen und Herren, von Minka, von Alina Maske.
Oh, oh, oh.
Alina Maske aus Sulzbach. Liegt wo, Sulzbach? Wer weiß es?
Sulzbach. Bayern, Franken.
Neben Drecksfluss.
Nein.
Rheinland-Pfalz.
Saarland.
Ah. Saarland.
So, und Alina Maske möchte wissen, was ist ein Pillenwerfer?
Ein Käfer.
Käfer.
Es gibt einen Pillendreher, dann wird es auch einen Werfer geben.
Natürlich.
Ja, hallo.
Also einer muss die ja machen.
Das ist genau. Der Bruder vom Film.
Das riecht, der eine kommt mit dem Ding an und der andere, hoi.
Ja. Ja.
Richtig.
Das sind Radsportprofis, die sagen, nee, ich nehme das Zeug nicht mehr. Ja, das ist sogar eine Pillenwerfer.
Pillenwerfer.
Also Käfer ist falsch.
Käfer ist falsch.
Schmetterling also auch.
Also auf.
Pillenwerfer.
Also das Doping ist falsch.
Olympische Spiele. Olympische Spiele. Es gibt Hammerwerfen, jetzt gibt es auch Pillenwerfer.
Ah, Antibabypille.
Das wäre nicht schlecht.
Ja, nee.
Antibabypille. Sehr selten, dass die Antibabypille bei einer Frau überhaupt nicht anschlägt.
Aha,
in dem Fall wirft sie ja. Der Facharzt spricht ja von einem Pillenwerfer.
Aber wie wär's denn, wenn wir bei alten Menschen zum Beispiel
Moment
wären?
Moment
mal, ja. Ja, sind wir manchmal.
Ja, sie sind ja nicht wirklich alt, wir behaupten das ja nur
sehr.
Also ich weiß das zum Beispiel aus eigener Erfahrung, wenn ich morgens so steife Händchen habe.
Was haben Sie?
Steife Händchen.
Ah, ja.
Und dann meine Pillen nicht so richtig aus dem Döschen.
Ich kenne das auch.
Ja.
Von Erzählungen.
Und dann, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Pillendöschen hast und versuchst da die Pillen raus zu friemeln und kommst nicht richtig dran. Vielleicht Menschen, die irgendwie ein Gichtproblem haben, die aber Tabletten einwerfen müssen, einnehmen müssen. Ja, genau. Die haben irgendwie, vielleicht gibt es so ein kleines Gerät,
nee,
wo man...
Mensch, das ist ein Beruf. Ich bin Pillenwerfer. Das ist doch so, immer wenn sie...
Der wirft also ein Pillenwerfer ist ein kleines
aus
Gerät.
Aus 1200 Meter Entfernung wirft er in den Sack von dem Flugzeug.
Herr Schmidt, ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, die Frau von Sinnen war noch am Reden und das habe ich einmal gemacht, sie unterbrochen, währenddem sie geredet hat.
Aber Herr Hohecker, Sie
unterbrochen.
Seitdem
steht
hat er keine Haare mehr.
Aber Herr Hohecker, unter Zeugenschutzprogramm. Ich laufe jetzt nur noch unter Ingo Appelt durch die Gegend.
Aber sie unterbricht uns doch auch manchmal.
Ja, das aber das ist nicht so gefährlich wie umgekehrt.
Verstehe. Jetzt habe ich es verstanden.
Ja, also es ist etwas, was eine unkompliziertere Mechanik hat, damit Menschen, die nicht so fragil mit den Händchen arbeiten können, die Pillen einwerfen können.
Bitte?
Mhm. Ich erzähle es nicht nochmal. Lass die Männer mal ran.
Ich traue mich jetzt nicht mehr.
Pillenwerfer ist ein
Pillenwerfer.
Ja.
Ein Pillenwerfer.
Genau,
im Sport, es gibt
Fußball. Ja, Sport.
Der Pillenwerfer.
Genau,
wie heißt der Pille?
Ja.
Die Pille?
Einwurf.
Ja, die Pille.
Ich bin der Pillenwerfer.
Ja.
Ich bin der Pillenwerfer.
Ja, genau, das sind die Jungs, die immer, man hat ja beim Fußballspiel so drei, vier.
Aber der Ausdruck Pille ist ja so veraltet, sagt ja heute keiner mehr.
Nein, das ist ja auch ein sehr altes Gerät. Das ist eine Einwurfmaschine aus dem
30er-Jahr. Der Pillenwerfer ist natürlich, völlig klar.
Ja.
Wir sind beim
Star Trek Enterprise?
Kaputter Transporter. Und es wirft Pille einfach irgendwo in den Weltraum rein. Nee, wir sind beim Football. Wir sind beim Football. Dieses Ding sieht doch aus wie eine Pille. Dieses Ding.
Habe ich doch gerade erzählt.
Hast du gerade erzählt?
Ist aber
ich war kurz draußen, ich war pinkeln.
Ah ja. Wir sind ratlos.
Wie wäre es denn der Pillenwerfer? So bezeichnet man einen Sternenhaufen, aus dem neue pillenförmige Kleinstmateriehaufen geschleudert werden, aus denen dann neue Galaxien, vielleicht sogar neues Leben oder eine andere Zukunft, eine Perspektive für unsere ja doch so bedrohte Welt.
Aber Umwelt ist sehr schön, vielleicht ist der Pillenwerfer nichts anderes als die Losung des Hasen, des Rammlers.
Ja, so.
Weil das sind ja auch lauter kleine Pillen, die der kackt.
Ja.
Und deswegen...
Das ist gut.
Das ist nicht schlecht.
So, das ist nicht gut.
Handelt mal eine Grundsatzfrage. Ich weiß, die sind ja sehr unbeliebt, aber handelt es sich um ein Tier?
Nein.
Ah.
Ich wäre mal schnell auf dem Schiff und jetzt sagen sie sich wieder Tschüss. weil, also ich könnte mir vorstellen, die Pille ist trotzdem so ein Nickname. Also ist irgendwie ein Spitzwort für etwas. Und vielleicht ist ein Pillenwerfer etwas auf dem Schiff, dass jemand, also natürlich nicht ein Anker, eine Boje, irgendwas.
Gibt es eine Pille auf dem Schiff? Auf dem Schiff, die Pille? Was ist denn die Pille?
Aber waren wir denn eben im Sport richtig?
Überhaupt nicht.
Auch nicht.
Wir sind völlig falsch. Pflanzenwelt.
Das ist schon besser.
Ist schon besser. Der Pillenwerfer ist eine bestimmte Pflanze, die kugelförmige Samen wirft, die dann ihre Wurzeln an die Erdkrume halten, um ein neues Leben entstehen zu lassen. Was dann natürlich auf eine andere Galaxie, wenn neues Leben ist, dann auch
mal. Es gibt habe ich mal gesehen, die Wüste lebt. Da geht die Knospe, geht so auf, nicht die Knospe, wie heißt das Ding? Tannenzapfen. Da geht so auf, der bricht immer und dann schleudern die Dinger raus.
Also versteift euch jetzt mal nicht bei Pflanzen. Ich sag mal Pflanzen, ja.
Aber dann ist ein Pilz.
Richtige Antwort.
Hey! Ja!
Sagen Sie es nochmal, es ist ein
Pilz.
Ein Pilz. Der Pillenwerfer ist ein Pilz. Und wächst bevorzugt auf
Fußbällen.
Kuhfladen.
Das ist ein Pillenwerfer?
Auf Kuhfladen.
Nein.
Ist nur 3 mm groß, hat oben einen Miniaturbehälter, der unter dem Mikroskop wie eine längliche Pille aussieht, deswegen heißt der Pillenwerfer. Darin sind die Sporen, durch die sich diese Pilze fortpflanzen. Unter der Pille befindet sich so ein wasserhaltiges Säckchen, ich habe ein Foto vorher gesehen, das unter hohem Druck explodiert und die Pille mit den Sporen bis zu 2 Meter weit wegschleudert. Daher wird dieser Pilz Pillenwerfer genannt, lateinisch Pilobulus kleinii.
Ach, das ist doch gelogen. Sie sind ja aber auch wirklich reingefallen. Das kann nicht sein.
Es stimmt.
Ja. Egal.
Pilobulus kleinii. Alena, es tut mir leid.
Da sagst du einmal Pilz.
Der Streber.
Er hat gesagt, keine Pflanze. Hallo? Wenn Sie sagen Pilz. Pflanzen, ja, und dann ist es ein Pilz, das ist Pilze sind keine Pflanzen. Ja, das ist eine von, gibt es nur noch Viren und Bakterien.
Ist gut, wir wissen es.
Nein.
Wir wissen es jetzt.
So, machen wir weiter. Gehen wir mal nach Schwandorf, das sieht in Bayern, dort wohnt Sandra Zapf. Herzlich willkommen, Sandra. Sandra Zapf aus Schwandorf möchte wissen, was ist eine Händescheidung?
Ein Pilz.
Scheidung?
Ja, die Show.
Nein. Scheidung. Händescheidung.
Ja, kein Vertrag. Handschlag gilt. Dankeschön.
Juristerei, Kinder, Scheidung.
Ja, schau mal, auf per Handschlag.
Ja, aber Händescheidung.
Aber wir sind schon mal, ist es ein Begriff aus der Juristerei für Eheleute, die sich geschieden haben oder scheiden?
Ich glaube, das kommt eher so aus der Juristerei.
Nein.
Aus der Scharia. Also wenn man einen geklaut hat, kriegt man die Hand abgehackt und man scheidet sich in dem Moment von der Hand. Und dann
Handscheidung. Ja, gut.
Gibt es ein Volk, das immer Hand in Hand durch die Gegend läuft? Und wenn die geschieden sind, dann lassen sie die Hände zum ersten Mal los, sowas?
Wie kann das sein?
Weiß ich nicht, das ist riesenumständlich, vor allem auf Klo, aber...
Aber es hat ja mit Scheidung nichts zu tun.
Scheidung gibt es aber auch bei der Trennung von, bei Legierungen. Also verschiedene Metalle werden voneinander geschieden. Wenn man das mit der Hand macht, dann ist das sehr heiß. Darum ist dieser Begriff ja auch nicht bekannt, weil es eben sehr selten durchgeführt wird.
Natürlich.
Würde es häufig gemacht werden, dann würde dieser Begriff hier in der Sendung
aber
überhaupt nicht
aber ich finde Handscheidung für Sortierung
also dieser Begriff
mit der
ist nicht sehr bekannt. Der also ist
zum Beispiel bei
Spezialisten.
Bei der Käseherstellung beispielsweise, wenn man das Lab da rein...
Bei der Käseherstellung?
Ja, bei der Käse wird das... Man kann das ja mit der Hand schöpfen, man kann das sagen, das ist quasi die Handscheidung.
Man scheidet mit den Händen etwas von einem anderen weg.
Also ihr Lieben, das ist jetzt nicht besonders appetitlich, aber es tut mir leid, ich habe nur mal diese Assoziation. Man spricht ja auch von Ausscheidungen.
Ja.
Vielleicht ist eine Händescheidung
etwas... Wir lassen es.
Ich habe überhaupt
wo man eben behilflich ist.
Wir lassen es.
Ich war mal ein bisschen in Nähe.
Ich dachte, sie macht den Klo.
Hört doch mal auf damit.
Die Händescheidung. Sind wir im Sport? Ist das eine Geste von einem Schiedsrichter?
Also das heißt Handscheidung.
Ja, was
nicht
macht der? Der entscheidet etwas.
Der macht
eine Händeentscheidung.
Ja, Herr Balder, ja.
Händescheidung oder Handscheidung?
Händescheidung.
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 Siamesische Zwillinge?
Aua.
Ja, sie haben genau. An den Händen zusammengewachsen.
Das kann ja auch sein, dass
Händescheidung. Sind wir in der Medizin, Herr Balder?
Sind wir nicht. Nee. Es hat mit Medizin nichts zu
tun. Händescheidung.
Mit dem Sport. Es hat mit dem Sport zu tun.
Vielleicht mit Psychologie, also mit Erziehung. Also Händescheidung. Also vielleicht wirklich, Kinder, die er an der Hand nehmen muss, wenn sie Kinder sind. Und wenn das kleine Kind in der Lage ist, zum Beispiel selbstständig zu gehen, vielleicht spricht da man von einer Händescheidung.
Merkt, dass ihr euch gesagt habt, kleine Unterbrechung, bisschen Werbung, sind gleich wieder da. Bis gleich. Meine Damen und Herren, so, wo waren wir stehen geblieben?
Ja, ich hatte vielleicht die Idee,
die Kinder
ich
glaube, die kleine Kinder. Sie hat gesagt, dass man die Kinder schlagen soll, damit du gescheit wirst. Mit der Hand.
Das ist auch
du lügst schneller, als ein Pferd läuft.
Ja. Wie
ich glaube ja, bei irgendeinem Herstellungsprozess wird etwas sortiert mit den Händen. Die Guten ins Kröpfchen, die Schlechten auch.
Wer, wann, wo, wie, was und warum?
Und zwar sortiert der Birnenhersteller die Glühbirnen, die Annenglühbirnen von den Außenglühbirnen. Das erkennt man daran, dass die eine Hand ist verbrannt und die andere nicht. Weil mit der
Der Glühbirnenhersteller und...
Weil er ist blind. Scheiße.
Es muss auch gar nicht die Glühbirne sein, es können auch ganz normale Birnen sein. Handelt es sich um einen Prozess, der mit den Händen durchgeführt wird, um zwei Dinge voneinander zu scheiden, die auf den ersten Blick ähnlich aussehen, aber dann doch nicht getrennt werden müssen?
Nein.
Sehr gut, das ist toll.
Also ist das wirklich mit einem Handschlag zu tun, so nach dem Motto, anstatt eines Vertrages?
Würde ich so nicht sagen.
Aber anders, sonst sage ich einfach andersrum. Also,
es hat damit überhaupt nichts zu tun.
Bitte?
Es hat damit überhaupt nichts zu tun.
Das ist korrekt.
Wie wäre es denn mit der Polizei? Es hört sich doch irgendwie so ein bisschen nach Polizei an.
Geht mal auseinander da, Anscheidung. Ah, ja. Hier gibt es nichts zu sehen, sie holt es vorbei.
Wenn es das ist, verlasse ich den Saal. Ehrlich.
Die ist es nicht. Händescheidung. Händescheidung.
Was kann das denn sein?
Geht es denn überhaupt um die Hände?
Hände zum Himmel.
Also es hat natürlich was mit den Händen zu tun, na sicher.
Aber mit menschlichen Händen.
Vielleicht ist das, wenn man per Akklamation abstimmt. In der Schweiz macht man das, glaube ich, sogar in einigen Einsiedeln beispielsweise. Also wenn man da vielleicht steht und machen da quasi die Händescheidung. Das heißt, da steht einer da und zählt die Hände und die Hände entscheiden. Und deswegen sind sie eine Handscheidung.
Ja, wäre es aber auch eine Händeentscheidung.
Nee, dann sind wir nämlich doch bei einer Scheidung von verheirateten Menschen, von einem Mann, einer Frau, wie auch immer. Und dann auf der einen Seite sitzt die Familie von der Frau, auf der anderen Seite sitzt die von dem Mann. Und dann darf jeder aufzeigen, wenn er will, dass das Ding wieder geschieden wird, dass die beiden geschieden werden. Eine Händescheidung.
Wo gibt es denn sowas?
Das gibt es in der Schweiz auch.
Das gibt es in der Schweiz, ja.
Kennen Sie das am Eingang?
Sind alle in einer Kirche? In ganz einsamen
Bergregionen. So, dann haben wir eine Party, sind wir jetzt geschieden, sollen die Leute geschieden werden mit der Händescheidung. Also, yes, endlich die beiden auseinander, zack, und die Schwiegermutter. Oh ja,
Kennen Sie das auf dem Jahrmarkt, wenn man jetzt in die Achterbahn reingehen will und der zählt immer so durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann hält er die Hand so vor die Nachkommenden.
Ja.
Die steigen also ein in ihren Achterbahnwagen, dann sind die eingestiegen und dann nimmt er die Hand wieder hoch und die nächsten 8 dürfen rein.
Nein.
Alter. Ja.
Schmuckherstellung?
Was ist denn da die Händescheidung?
Juwelier, ja.
Schwierig, ne?
Bleibt etwas eben manuell und nicht mechanisch, ein Stein aus einer Fassung.
Ich glaube, ich sag's euch mal.
Wenn man den festgewachsenen Ring abtackern muss.
Ist das denn bei Schaufensterpuppen, die Hand abfällt?
Nein. Lesen Sie es vor, bitte lesen Sie es jetzt vor.
Ich probiere mal was Neues.
Händescheidung.
Lösen. Ich sage es.
Weil dann wissen Sie es.
Mal sehen, ob Sie es lösen können.
Ich stelle mal die Frage, hat Rembrandt, Raphael, Michelangelo oder ein anderer alter Maler ein bestimmtes Bild alleine gemalt? Oder hatte dann noch jemand anderes seine Hände im Spiel? Und das zu beurteilen ist Aufgabe von Fachleuten, die sich genau auskennen mit dem persönlichen Stil und der Maltechnik eines alten Meisters. Und da wird die Leinwand Zentimeter für Zentimeter akribisch untersucht, ob da auch Spuren anderer Malerhände, zum Beispiel von einem Gesellen des Meisters, zu erkennen sind. Und so ein Experte kann tatsächlich erkennen, welche Teile eines Bildes aus der Hand des Meisters selbst stammen und welche nicht. Er scheidet also die Hand des Meisters von den Händen anderer Maler. Daher nennt der Kunsthistoriker diese Methode Händescheiden.
Das ist schön.
Kann
ist
man nicht wissen, ist aber ein interessantes Thema. Sandra Zappos-Schwandau, 500 Euro. Sehr gut. Nicht mehr viel Zeit, aber eine Frage stelle ich noch. Wir müssen uns beeilen. Andreas Wisselsberger aus München.
Ja.
Wisselsberger.
Ja, wir haben keine Zeit.
Andreas, möchte wissen, was ist dein Versorgungsschatten?
Pilz.
So was wie ein Versorgungsschiff, das immer wie ein Schatten dem zu versorgenden Objekt folgt.
Ja. Versorgungsschatten ist wahrscheinlich bei der Tour de France die Jungs, die dafür zuständig sind, dass die Radrennfahrer immer was zu Suppe und so
haben. Das könnte man denken, ist aber nicht.
Ich glaube, es ist sowas ähnlich wie ein Kurschatten, nur mit was zu essen dabei.
Ja, oder das ist der Kurschatten, dem man dann noch Alimente
mein
zahlen
Gott,
muss.
Mein Gott, ist mir
schlecht. Dann können wir jetzt erstmal und danach gibt es einen Apfel. Ist ja herrlich.
Ein Apfel? Okay, sehr gut.
Versorgungsschatten.
Also, Versorgungsschatten.
Das ist bei alten militärischen Großeinheiten, ist der Versorgungsschatten der Tross der Frauen, Kinder, Prostituierten und alles, was dem römischen Heer gefolgt ist. Das waren riesige Mengen an Händlern, die dann immer Märkte aufgebaut haben und haben den Leuten, die nicht mehr wegrennen konnten, mal die Beine abwagen und gesagt, hier, ich hätte hier noch einen Schnitzel für dich oder sowas.
Schnitzel.
Das ist der Versorgungsschatten, der dem eigentlich Militär draus hinter...
Sind wir da vielleicht im Insektenreich? Ist vielleicht bei Ameisen der Versorgungsschatten irgendwie so ein Heer, was immer, oder bei Bienen, die immer dafür zuständig sind, die Drohnen zu
gefährdet, die Königin zu füttern.
Ich bin bei
ist Insekten gut, Herr Halder?
Nee, gar nicht. Ich bin bei einer Sendeanlage. Eine Sendeanlage.
Nehmen Sie mal die Hände runter. Aber obwohl, lassen Sie oben, sieht schön aus.
Ich bin bei einer Sendeanlage, die
versorgt. Du bist bei einem Sender, so heißt das. Du bist bei einem Sender, Sat.1. Du bist bei einem Sender.
Richtig. Gedanklich bin ich jetzt aber schon woanders, bei einer Sendeanlage. Und zwar, die versorgt ja ein bestimmtes Gebiet mit Radiofrequenzen. Vielleicht ist es auch Wasser oder ein Stromnetz. Und ein Versorgungsschatten ist ein nicht versorgtes Gebiet, weil dazwischen ein bestimmter Netzknoten nicht versorgt wird oder unter
sowas in der Art. Da gab es nämlich über den Sendeschatten. Das wird der Versorgungsschatten sein, dass wenn du direkt unterm Sendeturm wohnst, du.
Wir wohnen ja direkt unterm Sendeturm. Der Sendeturm, Bertha.
Zwerge.
So, wenn du da unten wohnst, hast du keine terrestrischen Programme in deinem Fernsehapparat.
Oder wenn du hinterm Berg wohnst, das gibt's ja auch. Da hast du auch so einen Versorgungsschatten.
Du kriegst nicht auf Fernsehturm, sondern auf Satelliten?
Also Wasser- und Stromtelefon, irgendeine andere Art von Versorgung, die beschattet ist.
Oder auf Sonne oder auf hohe Bäume. Also Menschen sind im Schatten und werden nicht genügend mit Energie versorgt.
Viel ein schönes Wort eben.
Kur.
Was?
Pilz.
Pilz.
Telefon. Eben gerade. Viel ein schönes Wort.
Telefon, hat mir gefallen. Wasser,
und
Netzwerk.
Und. Sehr gut.
Können Sie nicht einen Hinweis geben, von wem? Wir sprechen doch dauernd durcheinander, Herr Balder. Satellit.
Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht.
Was Satellit?
Satellit.
Nein,
eben nicht.
Strom. Turm.
Funkhaus, Frequenz, Schatten.
Versorgung.
Hügel, Berg, Hinterberg.
Funk, Fernsehen, Sender.
Ein Tal.
Jetzt sagen Sie endlich ja.
Auch kein Sender. In welcher Welt sind wir denn?
In der Welt der Quantenmechanik.
Ja. Bitte wem?
Der Quantenmechanik.
In welcher Welt? Wir leben in einem Einkaufsparadies.
Wir sind in Mittelerde. Der Versorgungsschatten ist das Land Mordor, wo die Sonne nicht mehr hinkommt, bis der Ring den Weg gefunden hat,
in dem auch geschmiedet wurde.
Ja, Herr Balder, gucken Sie mal in den Spiegel.
Und zwar jetzt Waldrand. Einerseits kommt das Licht zur einen Seite, der Baum wächst an der Seite stärker als an der anderen.
Die im Schatten von den Bäumen sind.
Oder,
die
weil sind ich er guckt immer noch skeptisch, es gibt jetzt einen, man ist hier, mein, der Baum steht genau auf der Scheidewand zwischen einem fruchtbaren Boden und einem weniger fruchtbaren Boden. Oder er steht am Bach, kriegt einerseits Wasser und auf der anderen Seite des Stamms ist kein Wasser.
Ich glaube, das ist so kompliziert.
Versorgungsschatten. Ich glaube, Bäume stehen ja schon mal so dicht beieinander, dass die. Das fand ich gut mit Rand, dass außen alles grün ist, aber innen drin fällt kein Licht rein.
Deswegen haben wir keine Äste.
Genau, da sind die ganz braun. Und da, wo die braun sind, da ist quasi der. Weil es ja auf Schatten fällt kein Licht hin, da ist der Versorgungsschatten.
Dann kommt der
unter dem Baum, eine kreisförmige Stelle unter dem Baum, wo nichts wächst. Weil jedes Samenkorn, was versucht dort zu wachsen, da kommt der große Mutterbaum und sagt, nee, der Platz ist mir.
Aber da wächst
also der, wo man einen Schatten, den der Baum
wirft. Geht es vielleicht um Pflanzen, die gerade, obwohl sie nicht genug Sonne und Energie bekommen, wunderbar wachsen in einem Versorgungsschatten?
Nein, auch nicht.
Aber es geht um den Schatten, den dieser Baum wirft.
Nein.
Aber es geht um Lichtschatten.
Nein, ich sag's euch mal. Versorgungsschatten kommt an sich von dem Ausspruch, wo Licht ist, ist auch Schatten. Da kommt er an sich her. Nicht? Mit dieser Redensart will man ja ausdrücken, dass da, wo was gut ist, in Ordnung ist, funktioniert, dass da meistens auch was ist, was nicht so gut in Ordnung ist. Will man ja damit sagen. So wie hier zum Beispiel. Ich zeige euch mal ein Foto von einem Bäumchen.
Ja. Wir haben aber viel Schatten gesehen.
So. Das ist ein Baumstamm und da oben ist ein Ast amputiert worden. Bei so einer Baumbeschneidung kann es passieren, dass als Folge davon Fäulnisprozesse einsetzen. Man will den Baum also retten, indem man einen Ast wegmacht. Und wie hier die Säfte im Rinderbereich nicht mehr fließen. Das heißt, kein Licht in diesem Bereich, nur Schatten, was die Versorgung mit Nährstoffen angeht. Das nennt der Botaniker Versorgungsschatten.
Ihr wart ganz nah dran. Wer den Schatten hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.
Da hast du völlig recht. Und Andreas Wisselsperger aus München kriegt jetzt 500 Euro.
Jawohl.
Bitteschön. So. Also. Es ist ja erstaunlich, was wir heute alles wieder wissen, nicht? Nach dieser Sendung.
Wahnsinn!
Unfassbar. Der Versorgungsschatten sah ein bisschen aus wie ein offenes Bein beim Baum.
Das war ein offenes Bein. Aber ich wollte es dir so sagen. Mir gefällt der Anzug am Ende der Sendung besser als vorher.
Das ist schön.
Ich weiß nicht, ich habe mich daran gewöhnt.
Ja. Man gewöhnt sich immer rein. Ich finde den auch schön. Ich finde den Anzug ein Knaller. Ich meine nur die Kombination.
Ich finde, er blendet jetzt mal gut.
Meine Damen und Herren, wenn Sie etwas auszusetzen haben oder etwas gut finden an Ingo Abels Anzug, schreiben Sie uns. Und wenn Sie zufällig ein anderes Hemd zu Hause haben, schicken Sie es uns für Ingo, damit das anziehen kann. Das war genial. Daneben schönes Wochenende. Tschüss.